Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Susanne Führer, guten Tag, und zu Gast ist Matthias Brandt, Tara Brandt.
Hallo.
Am kommenden Sonntag läuft im Ersten der letzte Polizeiruf mit Hans von Meufels, gespielt von Matthias Brandt, also der letzte Polizeiruf mit Ihnen. Was machen Sie denn am Sonntag um 20.15 Uhr?
Nicht Fernsehen gucken, aller Voraussicht nach. Ich kenne den Film ja. Erstens war ich bei der Entstehung dabei, zweitens hat der Regisseur Christian Petzold, der ihn gedreht hat, die sehr schöne Angewohnheit, wenn ein Film fertig ist, ihn als erstes den Schauspielern zu zeigen, und zwar im Kino. Und das haben wir hier vor einigen Monaten schon gemacht, im FSK-Kino in Kreuzberg, und das war sehr schön. Also insofern kann ich mir für den Abend was anderes vornehmen.
Und haben Sie schon was geplant, oder ist das für Sie kein besonderer Tag?
Nee, das ist für mich eigentlich kein besonderer Tag.
Der letzte Polizeiruf, ich weiß gar nicht, sagt man 110 oder 110?
Korrekt ist, glaube ich, 110.
Also der letzte Polizeiruf 110 aus München mit Ihnen, Matthias Brandt. Der trägt den neckischen Titel Tatorte. Was dürfen wir denn heute schon verraten?
Oh, da fragen Sie den Falschen, ehrlich gesagt. Also erstens ist es sowieso immer ein Problem, Schauspieler Filme beschreiben zu lassen, in denen sie mitspielen. Die sind nicht wiederzuerkennen in diesen Beschreibungen. Und dann habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal, während ich diese Krimi-Geschichten jetzt gemacht habe in den letzten Jahren, tatsächlich auch Dinge verraten, die ich nicht hätte verraten sollen. Was ich sagen kann, soweit mir das gestattet ist, die eigene Arbeit betrachtend, ist, dass das ein Abschluss ist, wie ich ihn mir tatsächlich auch gewünscht habe. Erstens ist es ja nicht nur der Abschluss meiner Arbeit beim Polizeiruf überhaupt, sondern auch der Abschluss einer kleinen Trilogie, einer Reihe in der Reihe, die wir da gemacht haben und die vom Autor und Regisseur Christian Petzold gestaltet wurde. Die kleine Petzold-Trilogie ist ja tatsächlich der Teil gewesen dieser Hans von Meufels-Erzählung, wo es so etwas wie eine Lebensgefährtin oder eine potenzielle Lebensgefährtin gab, gespielt von Barbara Auer. Und auch diese höchst komplizierte Geschichte wird weiter erzählt. Ich würde noch nicht mal sagen, zu Ende geführt, sondern weitererzählt im letzten Polizeiruf.
Also alle wissen ja, dass es der letzte Polizeiruf 110 mit Hans von Meufels ist. Und deswegen erwartet man eine gewisse Dramatik. Aber der Kommissar hat Liebeskummer. Ich glaube, so viel darf man verraten. Und ich glaube, man darf auch verraten, dass er doch nicht so düster geraten ist wie der, der im Sommer lief. Die Grenzen der Freiheit, wo der aufrechte Polizist am bösen Verfassungsschutz gescheitert ist. Sie haben von 2011 jetzt bis 2018 im Polizeiruf mitgespielt, den ermittelnden Kommissar gespielt. Warum haben Sie eigentlich damals zugesagt?
Ich habe mir das tatsächlich ausführlich überlegt, kannte in dem Fall die Arbeiten meiner Vorgänger, Edgar Selge und Jörg Hube, und wusste deswegen, dass in dieser speziellen Konstellation, also Polizeiruf beim Bayerischen Rundfunk, eine gewisse Experimentierfreude vorhanden ist. Und das kam mir entgegen. Ich glaube, ich hätte es nicht in jedem, wäre das nicht in jedem Zusammenhang eingegangen, aber darauf hatte ich Lust, das hatte Spaßpotenzial.
Man hat ja langsam den Eindruck, jeder deutsche oder sagen wir mal deutschsprachige Schauspieler muss einmal in seinem Leben Kommissar gewesen sein.
So ist es, ja. Konnte ich auch nie so ganz nachvollziehen. Ich konnte auch nie ganz nachvollziehen, dass so ein Gewese drum gemacht wird, als sei das jetzt auf jeden Fall der Höhepunkt des einer Schauspielerlaufbahn.
Der deutsche Oscar.
Einen Polizisten zu spielen. Aber ich habe dann gemerkt, dass es sozusagen innerhalb dieses Metiers oder Genres doch sehr große Freiheiten gibt, das in der Form auszulegen, wie man es mag. Und insofern war das schon interessant.
Was mochten Sie denn an der Figur von Hans von Meufels, der ein bisschen ja auch so ein adeliger Schnösel ist bisweilen?
Naja, das müsste man eigentlich ein bisschen genauer definieren. Was mag ich im Nachhinein? Weil am Anfang kannte ich den ja auch nicht. Ich habe, bevor ich damit begann, mir überlegt, was würde mich grundsätzlich reizen an so einer Geschichte. Und dazu gehörte unter anderem die viele Zeit, die ich zur Verfügung hatte, um so eine Figur zu entwickeln und kennenzulernen. Also mir hatte immer nicht so gut gefallen, wenn ich gesehen hatte, dass so arme Kollegen von mir gleich zu Beginn einer solchen Reihe oder Serie mit Attributen überschüttet wurden, die sie dann wie arme Jongleure immer in der Luft halten mussten und oft auch unsinnigerweise. Das fand ich so ein bisschen leblos und dachte, die große Chance an so etwas ist ja, eine Figur gewissermaßen so kennenzulernen, wie man Menschen im Leben auch kennenlernt, nämlich durch die Situationen, die man mit ihm zusammen erlebt in dem Fall. Und das, ich habe ihn immer besser kennengelernt und mochte ihn auch immer lieber.
Also heute mögen Sie ihn lieber als zu Anfang?
Ich kenne ihn besser, ja, und mag ihn deshalb auch lieber.
Und warum haben Sie sich jetzt von ihm verabschiedet?
Ich habe mir, als ich damit anfing, habe ich versucht, eine Fantasie dafür zu entwickeln, wie lang das für mich maximal gehen kann. Habe das aus guten Gründen damals nicht geäußert, ja, aber das war jetzt tatsächlich das Maximum dessen. Ich wollte auf keinen Fall in so gewisse Gewohnheiten da fallen oder es mir gemütlich machen da drin. Und nö, insofern war das für mich eine relativ organische Entwicklung und so ein Zeitpunkt, wo ich dachte, der ist jetzt richtig. Das hatte nichts mit irgendeinem Zerwürfnis zu tun oder dass mir langweilig geworden wäre, aber man kann als Schauspieler auch nicht behaupten, das würde nichts mit einem machen, sich so oft mit derselben Figur zu befassen. Das ist für einen Schauspieler ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Und ich wollte sehr gerne den Punkt vermeiden, wo gar nicht die Definition von außen, also das hätte mich jetzt gar nicht so gestört, dass Leute mich in erster Linie mit dieser Rolle identifizieren. Das liegt, glaube ich, in gewisser Weise auf der Hand, wenn man damit regelmäßig zur Hauptsendezeit im Fernsehen auftritt. Aber es geht mir eher darum, was das mit mir selber als Schauspieler veranstaltet. Und da merkte ich schon langsam, dass diese Figur sehr präsent wird. Und dass ich, wenn ich jetzt andere Arbeiten mache, schon auch immer darauf achten muss, dass der sich nicht meldet, ja, dass diese Figur sich nicht vor andere Darstellungen schiebt, ja, oder irgendwie zwischendurch mal meldet, wo er sich nicht melden soll. Ein bisschen kryptisch ausgedrückt, aber vielleicht verstehen Sie, was ich meine. Ich habe ja schon das Gefühl, dass diese fiktiven Figuren, das sind ja nicht ausschließlich meine Geschöpfe, sondern ich glaube immer, dass es die irgendwo gibt und dann treten die irgendwann mal ins Bild und werden eine Zeit lang von der Kamera verfolgt und dann treten sie wieder aus dem Bild und existieren irgendwo anders weiter, wo eben nicht zufälligerweise das deutsche Fernsehen dabei ist. Aber natürlich haben die ein Eigenleben.
Das ist schön, dass Sie das sagen. Das erinnert mich an etwas, was Martina Gedeck hier auch gesagt hat im Gespräch, als sie angefangen hat mit den kleinen Rollen, dass sie dann auch versucht hat, sich vorzustellen, okay, die ist jetzt nur wenig zu sehen, diese Person, aber die hat natürlich auch ein ganzes Leben. Wie könnte das denn aussehen?
Ja, natürlich. Klar. Ganz richtig, aber das bei großen Rollen auch so.
Und dann haben Sie einfach gesagt zu dem Christian Petzold so, ich höre jetzt auf, jetzt schreib mich mal raus aus der Rolle. Und dann machen die das so, also der jetzt in diesem Fall Christian Petzold.
Ja, Christian Petzold war da gar nicht der erste Ansprechpartner, sondern die zuständige Redaktion und der zuständige Sender. Und da hatten wir aber auch ausreichend Vorlauf. Ich fand jetzt auch nicht, dass es so eine explizite Ausstiegsfolge geben sollte, sondern man bereitet das dann schon auch ein bisschen vor. Sie erwähnten vorhin den ja doch sehr düster geratenen vorletzten Fall, der natürlich auch in diesem Zusammenhang, dass wir uns von dieser Figur verabschieden, gesehen werden muss, weil man einfach die Figur an einem Punkt gesehen hat, wo man sagte, na, das kann er nicht mehr lange machen. Und das gehörte natürlich auch zu dieser Erzählung dazu.
Heute ist Matthias Brandt zu Gast, der, wenn ich das richtig sehe, sein ganzes erwachsenes Leben lang als Schauspieler gearbeitet hat. Warum sind Sie überhaupt Schauspieler geworden, Herr Brandt? Warum nicht, sagen wir mal, Astronaut oder Postbote?
Tja, das ist eine berechtigte Frage. Und ich wünschte mir immer, ich hätte so eine prägnante Antwort darauf.
Schon immer habe ich geträumt.
Nee, ich weiß, dass viele Kollegen das so aufrichtig sagen können, dass sie das schon immer werden wollten und dass das für sie ganz klar war. Das war bei mir nicht so. Das kam eigentlich sehr, sehr spät in meinen letzten beiden Schuljahren, glaube ich, bildete sich dieser Gedanke heraus und hatte auch erstmal gar keine praktischen Folgen. Ich habe weder mich groß im Schultheater engagiert, noch war ich großer Theatergänger. Ich habe mich immer mehr für Film interessiert. Und dann war die Umsetzung dieses Berufs- oder damals ja noch Ausbildungswunsches eine sehr versteckte und heimliche Geschichte bei mir, weil ich fand den schon sehr kühn, den Gedanken, auf eine Bühne zu gehen. Ich war immer ein sehr zurückhaltender Jugendlicher, bin damals noch dem Irrtum unterlegen, dass Schauspieler auch im Ganzen expressive Persönlichkeiten sein müssten, was ja nicht so ist.
Also Sie haben es Ihrer Umwelt verschwiegen, diesen Wunsch, Ihren Eltern nicht erzählt?
So kann man sagen, Freunden. Ich habe es nicht erzählt und habe mich heimlich erkundigt, wie man das wird. Ich habe beim Arbeitsamt angerufen und gefragt, wie man Schauspieler wird.
Es gab ja noch kein Internet damals.
Damals gab es kein Internet, dann haben die mir eine Broschüre zugeschickt, die hieß Blätter zur Berufskunde, glaube ich, ein kleines braunes Heft und da standen die Adressen der Schauspielschulen drin. Und es gab noch eine Schauspielschule, die in diesem Jahr eine Aufnahmeprüfung hatte. Das war Hannover. Und dann habe ich da angerufen.
Ach, deswegen Hannover.
Dann habe ich da angerufen und hingeschrieben. Und die haben mir gesagt, ich muss 3 Rollen lernen. Hatte ich natürlich keine Ahnung, wie das geht. 3 Rollen lernen. Habe das aber irgendwie so gemacht, wie ich mir das vorstellte. Und habe meine Zimmertür abgeschlossen und die heimlich flüsternd zu Hause geübt. Und dann bin ich da hingefahren und habe diese Prüfung gemacht.
Und haben Sie gleich bestanden?
Habe sie gleich bestanden. Was, glaube ich, mich selbst am meisten überrascht und in gewisser Weise auch erschreckt hat, weil das hat mir dann doch Respekt eingeflößt, dass ich dachte, oh, jetzt, also wusste ich jetzt gar nicht, ob das so schnell gehen sollte, war mir dann vielleicht auch gar nicht recht, aber dann fand ich mich auf einmal auf dieser Schule wieder und
dann wurde Dann mussten Sie es aber Ihren Eltern ja sagen, oder?
Ja, aber das ist ja immer einfach mit Eltern bei Prüfungen, die ein Auswahlverfahren beinhalten, wo man sagen kann, da wollten 1000 Leute hin und 10 haben sie genommen und ich bin einer von den 10. Das ist ja für Eltern immer toll, ja, und weil Eltern das natürlich auch auf sich beziehen. Mhm. Eltern denken ja immer, es läge eigentlich an ihnen. Mhm.
Hat er von mir.
Ist es so. Also so, und dann war das auch, aber meine Eltern waren immer sehr zugewandt, immer was ist. Also da hätte ich keine Angst haben müssen. Die Angst steckte, glaube ich, eher in mir. Die war nicht von außen geschürt.
Das erste Engagement war dann am Stadttheater Oldenburg. Dann folgte, also nach der Schauspielschule, die Sie dann ja erfolgreich absolviert haben. Dann folgte Krefeld, Wiesbaden, Karlsruhe. Was haben Sie für Rollen gespielt?
Alles. Diese ersten Theater, die Sie nennen, sind ja ganz klar Provinztheater, was ich überhaupt nicht abwertend meine. Das war für mich total richtig. Ich glaube nicht, dass ich als so junger Schauspieler dem Stand gehalten hätte, so im Fokus auch des Feuilletons da zu stehen und so. Also man konnte da seine Arbeit machen in einem irgendwie geschützteren Umfeld. Das war für mich sehr, sehr gut. Und weil es an diesen Theatern eben auch, weil die Ensembles kleiner waren, musste man wahnsinnig viel spielen. Ich glaube, ich habe in meinem ersten Jahr 9 oder 10 Premieren gehabt. Ich habe alles Mögliche gespielt. Ich habe Klassiker gespielt. Ich habe sehr früh, glaube ich, sowas. Nee, Hamlet habe ich nicht gespielt. Schade, eigentlich hätte ich gerne mal gemacht, aber ich habe Posa gespielt, ich habe Shakespeare gespielt, ich habe Sommernachtstraum gespielt, ich habe Lear gespielt. Mhm. Und zwar hintereinander den Edgar und den Edmund, das heißt den Guten und den Schlimmen, den bösen Sohn vom Gloucester. Ganz tolle Rollen, also bis zu Boulevard, ja.
Und diese Schutzzeit dauerte eine ganz schöne Weile bis 2003, wo Sie so unbemerkt von den großen Feuilletons in den Stadttheatern spielten. Dann kam nämlich ein Fernsehfilm, ein Zweiteiler, ein großer, Im Schatten der Macht. Ein Film über die 14 Tage vor dem Rücktritt von Willy Brandt vom Amt des Bundeskanzlers. Und Sie, also für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, der Sohn von Willy Brandt, spielen in diesem Film ausgerechnet Günther Guillaume, also den Spion und der den Bundeskanzler zu Fall gebracht hat. Da würde doch jetzt jeder Psychoanalytiker sofort auf Vatermord deuten. Warum haben Sie diese Rolle angenommen?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob jeder Psychoanalytiker darauf deuten würde, aber auf jeden Fall jeder Journalist. Das war mir aber vorher klar.
Die waren doch alle schon mal beim Analytiker.
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ja, ich kenne auch den einen oder anderen, dem es vielleicht mal gut täte. Aber das war mir vorher klar, dass diese Perspektive eingenommen würde. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Ich habe das aber trotzdem war das eine Arbeit, die mich interessiert hat. Und ich kann aufrichtig sagen, wenn ich diesen Vatermord hätte begehen wollen, dann hätte ich dafür, glaube ich, einen anderen Weg gefunden. Außerdem war ja nun mein Vater auch schon tot zu dem Zeitpunkt. Insofern ein müßiges Unterfangen. Nee, das hatte eine andere Vorgeschichte. Und zwar hat der Autor und Regisseur Oliver Storz, der diesen Film gemacht hat, mich gefragt, ob er sich mal mit mir unterhalten könnte für so ein paar Informationen, die er sich von mir erhoffte in dem Zusammenhang. Ich kannte ihn aber schon aufgrund seiner Arbeiten und habe ihn sehr, sehr gemocht und, um nicht zu sagen, verehrt. Es gab aber keinen Gedanken daran, dass man da zu einer Zusammenarbeit käme. Ursprünglich. Und wie es so ist, haben wir uns sehr lange unterhalten. Dann sagte er irgendwann mal, ich glaube wirklich sehr aufrichtig, dass das nicht spekulativ war. Er fragte mich, sag mal, wenn du irgendwas spielen solltest da drin, was würdest du spielen? Und dann habe ich sofort gesagt, dann würde ich Günther Guillaume spielen, weil ich fand das die unerzählteste Figur in dieser ganzen Geschichte. Das war eigentlich jemand, von dem man nur so ein Foto kannte mit Sonnenbrille auf und so und dachte, das ist dann eigentlich die Rolle, die am meisten Gestaltungsspielraum hat. Ich bin nicht so ein großer Fan von sogenannten Biopics, muss ich dazu sagen, wo reale Figuren verkörpert werden. Ich bin auch ein schlechter Imitator, vielleicht hat es damit zu tun und es behagt mir nicht. Und bei der Rolle war das eben so, dass ich dachte, da kann man wirklich noch was erzählen. Irgendwann stand ich da am Set und ich weiß gar nicht, ob das eine Situation ist, in die irgendein Schauspieler auf der Welt schon mal gekommen ist, dass nämlich er in einem Film mitspielt, unter Menschen steht, die sich vorstellen, wie etwas gewesen ist, was dieser Schauspieler selber als Kind schon mal erlebt hat. Das war eigentlich für mich das Spektakulärere als der Film an sich, den Leuten dabei zuzuschauen, meinen Kollegen dabei zuzuschauen, wie sie sich ein Leben vorstellen, das ja teilweise auch mein Leben war.
Matthias Brandt ist der jüngste Sohn von Ruth und Willy Brandt, der von 1969 bis 1974 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Wie war es so bei Ihnen zu Hause?
Na, das ist natürlich fast nicht möglich zu beantworten, weil, also könnten Sie die Frage beantworten?
Die ist zu allgemein gestellt, meinen Sie?
Möglicherweise. Ich glaube,
ich könnte so ein paar Stimmungen, könnte ich.
Ja, Stimmungen kann man natürlich. Also
ich kann ja mal ein paar Motive so nennen. Sie haben ja vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht, Raumpatrouille, ein Erzählungsband. Da geht es um einen Jungen und dieser Junge ist sehr sensibel, sehr fantasiebegabt, manchmal sehr wütend, manchmal auch alleine, langweilig und träumt davon, etwas ganz Großes zu sein. Ein Astronaut zum Beispiel. Scheint sozusagen ein Einzelkind zu sein und steht der Mutter sehr nah und der Vater ist so gut wie nie da. So ist es in dem Buch.
Ja, richtig. Also reden wir jetzt über das Buch oder über meine Kindheit, mein Zuhause?
Ich habe jetzt über das Buch gesprochen es gibt vielleicht Parallelen und würde von Ihnen jetzt natürlich gerne wissen.
Die gibt es natürlich. Also das.
Wie es war.
Ich glaube übrigens in dem Zusammenhang, dass es überhaupt keine nicht autobiografische Literatur gibt. Ich glaube auch Harry Potter ist autobiografisch. Nee, das sind natürlich alles Elemente, die Sie jetzt wiedergegeben haben und die, wie sie auch in diesen Erzählungen wieder vorkommen, an die ich mich erinnere und die ich so empfunden habe. Man muss jetzt da natürlich unterscheiden zwischen dem Blick, den man heute darauf hat und der Empfindung, wie sie damals war. Das sind ja doch zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und ich bewundere Kinder für viele Dinge, aber dafür vielleicht am allermeisten für ihren Pragmatismus im Umgang mit der Lebenssituation, die sie vorfinden. Das ist ja doch so, also man wird da irgendwo reingeboren und läuft da so nebenher. Das war, glaube ich, in meiner Kindheit auch noch mehr so, als es heute ist. Ich bin so irgendwie nebenher gelaufen, ja, oder mitgelaufen.
Der Vater war sehr selten da, als sie geboren wurden, Oktober 61. Da war Willy Brandt bereits Bürgermeister von West-Berlin, also auch schon damals kein unbekannter Mensch. Wann ist denn Ihnen als Kind bewusst geworden, dass Ihr Vater irgendwie was Besonderes ist?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich glaube, dass es auch für mich zwei unterschiedliche Personen waren nahezu. Also der Mann, den ich auf den Plakaten sah, war nicht identisch mit dem, der zu Hause war.
Aber irgendwann kommt das ja so von den Mitschülern,
ja,
von den Eltern der Mitschüler.
Ich wusste, dass die denselben Namen tragen, aber ich habe das nicht unbedingt in Verbindung gebracht. Aber mein Vater war für mich was Besonderes, muss ich aber auch wieder sagen, wie für viele andere auch. Ich bin letztlich der Meinung, dass ich mein Leben von dem meiner Altersgenossen gar nicht so sehr unterschieden hat, bis auf bestimmte äußere Umstände, dass es dann eben irgendwann, dass wir bewacht wurden und so. Aber das, ich glaube, dass man das wichtiger nimmt, als das eigentlich war. Und wenn ich mit Freunden, die in meinem Alter sind, darüber rede, dann teilen wir doch viel mehr Erfahrungen, als dass sie sich unterscheiden. Also
der Vater, der nicht da ist, die Mutter, die sich um die Kinder kümmert.
Die schweigenden Väter, das ist doch nichts, was sozusagen exklusiv ist, meine Kindheit betreffend, sondern das ist eine Beobachtung, die sie in der Generation und in unserer Elterngeneration sehr, sehr oft finden. Und insofern habe ich, glaube ich, meine Kindheit als Kind gar nicht so sehr als was Besonderes empfunden. Das mag auch damit zu tun haben, dass natürlich diese merkwürdige Kleinstadt Bonn ja ganz darauf ausgerichtet war, auf diesen ganzen Regierungsapparat und den Menschen, die sich darin bewegten und darin arbeiten. Insofern, das wäre vielleicht jetzt in einer Metropole wie Berlin noch mal was anderes gewesen, wenn man noch einen ganz anderen Kontakt gehabt hätte. Aber ich habe das nicht als sowas Besonderes oder Außergewöhnliches empfunden.
Also ich habe jetzt auch nicht die Frage nach Ihrer Kindheit gestellt, um jetzt irgendwelche intimen Details von Willy Brandt oder so zu erfahren. Also zum einen, wir in dieser Sendestrecke fragen wir eigentlich so ziemlich alle Leute danach, wo sie so herkommen, wie sie geprägt worden sind. Und es musste jetzt auch nichts Besonderes sein. Es hätte ja sein können, dass sie sagen, bei uns zu Hause war meistens traurig, es war still oder eigentlich war es ganz schön. So ganz
unabhängig. Ich habe, wenn ich über meine Kindheit nachdenke, nicht das Gefühl, dass das eine unglückliche Kindheit war, sondern das Grundgefühl ist Wärme und interessanterweise doch sehr, wenn ich heute drüber nachdenke, doch eine sehr andere Zeit, ja. Obwohl das ja, war ja dann doch ein großer zeitlicher, irgendwie so Ausläufer der Nachkriegszeit. Also man hatte mit ganz anderen Eindrücken auch noch zu tun. Menschen mit einem Bein, mit so komischen Löchern im Kopf und Feuermalen. Das war ja damals alles noch sehr präsent. Ja, und auch so eine Grundspießigkeit, die natürlich mit dieser katholischen Kleinstadt zu tun hatte, in der ich da aufgewachsen bin. Aber ich war sehr gerne allein als Kind, brauchte das damals schon, brauche es bis zum heutigen Tag und hatte sehr viel Raum dafür. Wenn man das so von außen betrachtet, ich kriege das oft zu hören, das arme Kind da immer alleine und so, das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, sondern ich glaube, dass das meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr zugute kam, dass ich so viel Zeit und so viel Raum für mich hatte als Kind. Das ist vielleicht das Allerwesentlichste, was mir dazu einfiele.
Denn Ihre beiden Brüder, um das nur kurz anzufügen, waren ja bedeutend älter, 10 und 12 oder 13 Jahre, glaube ich, dass
richtig,
sie
ja,
wie ein Einzelkind aufgewachsen sind. Jetzt hören wir Musik, die Ihnen sehr bekannt sein dürfte.
I had a dream, I was getting bigger, and oh so obvious, a little bit thicker. It was serious, it was delirious, peaceful visions and clever decisions.
Puppet King von Jens Thomas war das, haben Sie gerade gehört, hier im Deutschlandfunk Kultur. Und im Gespräch ist Matthias Brandt, der diesen Song natürlich sofort erkannt hat. Was hat er mit Ihnen zu tun?
Jens Thomas ist ein sehr guter Freund, ein Musiker, Sänger, Pianist, mit dem ich seit mehreren Jahren auch verschiedene Bühnenprogramme entwickelt habe. Und Jens Thomas hat parallel zu dem Geschichtenband Raumpatrouille, den ich gemacht habe, ein Album geschrieben und aufgenommen und rausgebracht mit dem Titel Memory Boy. Und diese beiden Arbeiten sind sehr direkt aufeinander bezogen. Gar nicht so sehr in dem Sinne, dass er jetzt Geschichten von mir vertont hätte, sondern die sind tatsächlich gleichzeitig entstanden. Und weil wir uns beide mit Kindheit gerne beschäftigen wollten, beziehungsweise mit kindlicher Wahrnehmung beschäftigen wollten. Das muss man sich eigentlich vorstellen wie ein Briefwechsel oder sowas, nur dass wir eben in unterschiedlichen Metiers oder Genres unterwegs sind. Ein Briefwechsel mit unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksmitteln. Ja, also ich habe eine Geschichte geschrieben, habe ihm die geschickt, dann kam ein paar Tage später ein Song zurück. Oder umgekehrt, er hat mir einen Song geschickt, der mir die Idee zu einer Geschichte gegeben hat.
Wie war es in diesem Fall? Wissen Sie das noch? Puppet King? Und es gibt eine Geschichte, die heißt Puppenkönig.
Richtig.
Und da geht es um die Freundschaft des, weiß ich nicht, 8- oder 10-jährigen Matthias Brandt mit einem alten Herrn namens Lübcke, die zusammen Kakao trinken und schweigen.
Ich glaube, da war tatsächlich erst die Geschichte da und dann der Song. Aber möglicherweise täusche ich mich auch. Ich weiß, dass es ein Element war, dass das Puppenkönigs, der Puppenkönig war übrigens auch das von uns allen ersehnte Spielzeuggeschäft in der Bonner Innenstadt, wo man, wenn man viel Glück hatte, nach dem Geburtstag hin konnte. Und der Puppenkönig, das gefiel dem Jens Thomas immer unheimlich gut. Damit hat er viel hantiert in dem Zusammenhang. Und da irgendwann kam dann auch dieser Song.
Dieser Band Raumpatrouille ist meines Wissens das erste Stück Literatur, was von Ihnen erschienen ist. Oder haben Sie schon anderes geschrieben unter Pseudonym? Jetzt können Sie es beichten.
Nee, das ist das erste, ja.
Und jede Literatur ist autobiografisch, haben Sie vorhin gesagt.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Das ist natürlich in dem Fall, also da gibt es ja auch direkte Verweise.
Es gibt einen Herrn Wiener, wie gesagt einen Herrn Lübcke.
Ja,
es gibt eine Mutter, die in ihre Heimat Norwegen fährt.
Klar, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass mir das Autobiografische nicht, das war nicht das Wesentliche, was mich daran interessiert hat, sondern mich hat im Wesentlichen interessiert kindliche Wahrnehmung. Damit wollte ich mich nochmal beschäftigen, weil ich das Gefühl hatte, dass sie sich wirklich grundsätzlich von der Erwachsenenwahrnehmung unterscheidet. In vielerlei Punkten, mich hat besonders interessiert, diese nicht so klar abgesteckte Grenze zwischen Realität und Vorstellung.
Also es gibt zum Beispiel diese, also wirklich ergreifende Szene, in der eigentlich gar nichts passiert. Da ist dieser Junge bei Freunden und übernachtet da und findet das alles so toll, weil die alle gemeinsam Fernsehen gucken und so Hausanzüge anhaben und dann sagt, ach, ich hätte doch viel lieber die hier als Eltern und wacht dann auf und hat ein so schlechtes Gewissen, das Gefühl, seine Eltern verraten zu haben, muss sofort nach Hause. Also Dramen spielen sich ab, nach außen passiert gar nichts. Der Junge übernachtet, wacht auf, fährt nach Hause.
So ist es. Man ist ja manchmal so konsterniert, wenn man Kinder beobachtet, wie schnell da die emotionalen Wechsel sind, sage ich mal. Ja, bruchlos nahezu, zwischen totaler Verzweiflung und Freude. Ist für einen Schauspieler übrigens sehr interessant und neidvoll betrachtet man das. Und dieses Nacheinander in den Empfindungen, das ist auch sehr, sehr speziell. Irgendwann dann, wenn man heranwächst, fängt das ja an, sich aufzulösen. Und man auf einmal gibt es Gefühle, Empfindungen gleichzeitig. Und damit fängt, glaube ich, der ganze Schlamassel an. Ja, das, als Kind ist das noch viel klarer. Die sind immer so hundertprozentig das eine und dann das andere. Und es liegt nichts dazwischen. Und das, damit wollte ich mich in der Form auch noch mal gründlicher beschäftigen.
Und machen Sie das weiter?
Ja, ich glaube schon. Aber Das ist ja, man ist ja da sehr abergläubisch. Es ist ja auch immer schwierig, über Sachen zu reden, so, solange sie nicht in einem Zustand sind, wo man sagt, man will jetzt damit auch raus. Ja, das, aber ich habe das jetzt gar nicht als sowas unbedingt Aufregendes erlebt, dass ich jetzt auch mal was geschrieben habe. Es war für mich eigentlich nur eine andere Ausdrucksform dessen, was ich sonst auch mache. Eine andere Art des Erzählens.
Wir sind jetzt gar nicht dazu gekommen, Ihre vielen, 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 vielen Rollen anzusprechen. Aber das kann man ja auch alles nachgucken.
Ja, eben.
Und auch Ihre vielen, vielen Hörbücher kann man auch alles nachgucken, nachhören. Aber ich würde gerne noch mal auf Jens Thomas kommen. Ich glaube, das war das erste Projekt, ne? Oder weiß ich jetzt gar nicht, Raumpatrouille, Memory Boy. Dann haben Sie ein weiteres mit ihm, sind Sie auch auf Tournee gegangen, Psycho, ein Programm über die Angst, soweit ich das richtig verstanden habe. Und zurzeit touren Sie gemeinsam durch die Theater der Republik mit der Krankenakte Robert Schumann. Was ist das?
Das war eine Auftragsarbeit des Schleswig-Holstein Musikfestivals, die andere Arbeiten von uns gesehen hatten und uns gefragt haben vor 2 Jahren schon, ob wir Lust hätten, etwas über Robert Schumann zu machen. Und das war uns erstmal fremd, dieses Ansinnen. Und dann haben wir gesagt, ja, mal gucken, wo da der Punkt sein könnte, wo wir andocken. Und dann haben wir uns mit der Biografie beschäftigt. Der Schumann hat ja seine letzten beiden Lebensjahre in der Nervenheilanstalt verbracht und es gibt sehr ausführliche Krankenakten zu diesem Zeitraum, sehr schönen Roman von Peter Hertling, und dann haben wir über diese Materialien uns da annähern können und tatsächlich uns auch auf diesen Zeitraum der Auflösung der Persönlichkeit eigentlich fokussiert, und das war sehr schön und gewinnbringend. Und damit sind wir im Moment unterwegs. Man muss sich das so vorstellen, das ist jetzt nicht so wie das, was man sich unter, ja, gemeinhin eine musikalische Lesung ist. Der liest was und ab und zu spielt ein Streichquartett. Sondern Jens Thomas ist ein sehr, sehr toller Bühnenmusiker, der gewissermaßen zu der Erzählung, die von mir kommt, an jedem Abend einen Soundtrack improvisiert, muss man sagen. Die Abende gleichen sich tatsächlich nie, sondern das ist immer was in dem Moment Erschaffenes.
Herr Brandt, ich habe die Raumpatrouille, also diesen Band mit den Geschichten, als Hörbuch gehört, gelesen von Ihnen. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, dass Sie ein wunderbarer Imitator sind. Und deswegen bin ich so zusammengezuckt, als Sie vorhin gesagt haben, Sie seien ein schlechter Imitator. Also alleine, wie Sie die rheinische Mundart bringen, machen Sie doch mal bitte.
Was, die rheinische Mundart?
Ja.
Ja, ich bin ja da aufgewachsen, ne, im Rhein. Das ist der einzige Dialekt, den ich kann.
Und guten Morgen?
Guten Morgen.
Steckt nämlich doch ein Komiker in Ihnen, oder?
Ja, ach, ja. Also ich meinte damit jetzt in Bezug auf die Schauspielerei, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was anderes, weil das ist, ich habe nie diesen Ehrgeiz verstanden, eine Figur, die ich jeden Tag in Nachrichten sehen kann, in real, ja, möglichst detailliert nachzubilden. Das ist ein Aspekt an der Schauspielerei, die mich einfach nie so gereizt hat. Ja, aber
gut, der Komiker?
Ja, und der rheinische Dialekt ist ja sehr dankbar. Insofern, das wäre ja auch, den habe ich übrigens beim Fußballspielen gelernt, muss ich dazu sagen. Ja, das war eine gute Schule.
Ja, Fußball, eine weitere Leidenschaft von Ihnen. Aber für die haben wir jetzt leider keine Zeit mehr.
Bedauerlicherweise, ja.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit, die Sie sich genommen haben für uns, dass Sie sich die genommen haben, Herr Brandt.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Und wenn Sie mehr von Matthias Brandt hören oder sehen wollen, am Sonntag, wie gesagt, läuft der Polizeiruf 110. Und gucken Sie auch mal im örtlichen Theater, ob die Krankenakte Robert Schumann gegeben wird.